nochmal schwarz auf weiß. Ja? Durch Gnade verändert Leben. Stand viele Wochen lang sichtbar an der Leinwand. Ich habe nochmal nachgeguckt und zwar haben wir Ende März mit der Predigtreihe angefangen. Ja, also Ende März, am letzten Sonntag im März, da gab es die erste Predigt zum Römerbrief. Und das heißt, wir sind jetzt schon länger als ein halbes Jahr mit diesem Brief unterwegs. Ihr habt das auch nochmal versucht, in Stunden hochzurechnen, ist mir nicht so ganz gelungen, weil da gab es auch immer wieder Unterbrechungen. Die eine Predigt ging mal länger, die andere Predigt war kürzer. Also in Stunden hochzurechnen ist mir nicht gelungen, aber es war eine Menge. Ja? Also es waren tatsächlich viele, viele Stunden Römerbrief in diesem Jahr. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr jetzt da sitzt und sagt, so endlich ist das Ding vorbei, ja, endlich kommt mal wieder was anderes. Also ich bin persönlich sehr, sehr dankbar, dass wir diese intensive Zeit haben durften, diese vielen, vielen Stunden, die Möglichkeit, das Privileg haben zu dürfen, von Kapitel 1 bis zum letzten Kapitel diesen wirklich, wirklich fundamentalen Text durchzugehen und viel, viel, viel zu lernen und auch inspiriert und geprägt zu werden. Wir schließen heute die Predigtreihe ab. Wir schauen uns heute das letzte Kapitel, das Kapitel 16 an und ich denke mir, das Kapitel 16 ist wahrscheinlich das Kapitel, so was viele Bibelleser vernachlässigen würden. Ja, weil sie denken so, alles Wichtige ist schon gesagt und dann kommt man zu Kapitel 16 und dann fängt es erstmal an mit einer langen Liste von Leuten, die gegrüßt werden sollen. Ja, und da denkt man, naja gut, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich finde aber schon, weil wir können auch, also nichts ist einfach nur so, nichts in der Bibel ist einfach nur so dahingeschrieben. Ja, alles was drinsteht, kann uns lehren, kann uns wichtige Hinweise geben, kann uns inspirieren. Das Kapitel 16 fängt damit an, wie gesagt, dass Paulus verschiedene Leute grüßen lässt. Insgesamt 26 Namen sind da aufgelistet. Ja, 26 Personen lässt Paulus grüßen. Ja, in der Gemeinde in Rom. Er ist selber noch nie in der Gemeinde in Rom gewesen. Aber 26 Personen sind mittlerweile da, die er kennt und die lässt er grüßen. Wir haben nicht die Zeit, uns jetzt jede einzelne Person im Einzelnen anzugucken. Es gibt auch nicht zu allen so viel Informationen. Ich möchte einfach die ersten Personen anschauen, die da genannt werden. Wir lesen zusammen Römer Kapitel 16 ab Vers 1. Paulus schreibt: Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchräe ist, damit ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt, und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Dir wird wahrscheinlich nicht unbedingt dieses das Fantastische aufgehen, was hier in diesem ersten Vers gesagt wird, weil für uns sind solche Sachen vielleicht schon selbstverständlich, aber das Grandiose, das ist tatsächlich die erste Person, die hier genannt wird, unter all den 26 Leuten, die Paulus grüßen will, die erste Person, die genannt wird, ist eine Frau. So, dies ist ein Brief eines jüdischen Rabbis. Eines jüdischen Rabbis an eine christliche Gemeinde. Und die erste Person, die Paulus hier grüßen lässt, ist eine Frau. Ja, und das ist wirklich bemerkenswert. Es gibt immer wieder so diese Stimmen, wo dann gesagt wird, Paulus war ja durch und durch chauvinistisch und er war ein Frauenhasser. Nichts könnte ferner sein und auch nichts könnte dümmer sein, als das zu behaupten. Ja, Paulus als chauvinistischen Frauenhasser darzustellen, ist dumm und unwissend. Wenn man sich mal die kulturelle Situation von Frauen in der griechisch-römischen Antike anguckt und auch im jüdischen Kontext, da war die Stellung der Frau tatsächlich nicht gleich mit dem Mann, also es war sogar im Judentum so zu der Zeit, dass eine Frau noch nicht mal als Zeugin vor Gericht anerkannt wurde. Selbst wenn eine Frau einen Mordfall mit eigenen Augen gesehen hat, da galt ihr Zeugnis vor Gericht überhaupt nichts. Ja, also die Stellung der Frau im Judentum wie in der griechisch-römischen Antike war gegenüber dem Mann sehr viel niedriger. Erst das Christentum, die Jesusbewegung, hat begonnen damit, Frauen aufzuwerten. Jesus hat Frauen aufgewertet und weil Jesus das getan hat, haben die frühen Christen Frauen aufgewertet. Ja, also vergiss dieses Reden davon. Ja, Frauen wurden, werden im Christentum nicht beachtet. 26 Personen werden hier gegrüßt. 9 dieser 26 Personen, die hier aufgelistet werden, sind Frauen. Ja? Und sie werden teilweise als hart arbeitende Menschen für das Evangelium bezeichnet. Ja, die erste, die hier gegrüßt wird, ist Phoebe. Sie wird zuerst mal, sie wird als Schwester bezeichnet, Schwester im Glauben, und dann als eine Dienerin der Gemeinde. Im Griechischen steht hier das Wort Diakonos. Ja, da kommt unser Wort Diakon, Diakonin her. Ja, das heißt, Phoebe war eine Diakonin der Gemeinde. Und das heißt, sie hatte eine ausgeprägte Stellung. Paulus bittet darum, dass sie aufgenommen wird. Vermutlich war sie die Überbringerin seines Briefes in die Gemeinde. Ja, das können wir nicht so genau sagen. Die zweiten, die genannt werden, ab Vers 3, sagt Paulus, grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Priscilla und Aquila werden an mehreren Stellen im Neuen Testament genannt. Zum einen von Paulus, aber auch in der Apostelgeschichte kommen sie vor. Und ich mag Priscilla und Aquila, weil sie sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie ein Ehepaar gemeinsam sich in den Dienst der Sache Gottes stellt. Priscilla und Aquila kamen ursprünglich aus Rom. Im Jahr 49 nach Christus, da erließ der römische Kaiser Claudius ein Edikt, das besagte, dass alle Juden aus Rom ausgewiesen werden sollten. Ja, Priscilla und Aquila, die Juden waren, die mussten also Rom verlassen und sie gingen nach Korinth. In Korinth trafen sie das erste Mal Paulus in der Synagoge. Und sie nahmen Paulus bei sich auf und er lebte mit ihnen, er unterwies sie im Glauben und nebenbei arbeiteten sie gemeinsam an dem Geschäft von Priscilla und Aquila. Sie waren nämlich Zeltmacher, ja. Als Paulus dann später Korinth verließ und nach Ephesus ging, da gingen Priscilla und Aquila mit und sie blieben dort. In der Apostelgeschichte lesen wir dann zum Beispiel, dass es in Ephesus, da gab es einen jungen, feurigen Prediger mit Namen Apollos. Ja, der predigte also regelmäßig
über das Evangelium, aber Priscilla und Aquila haben irgendwie gemerkt, naja, der vieles, was er sagt, ist zwar gut und richtig, aber der ist irgendwie noch nicht so ganz im Glauben unterrichtet worden. Ja, also viele Dinge in Bezug auf den Glauben, die fehlen dem einfach noch. Und Priscilla und Aquila haben diesen Apollos bei sich aufgenommen, der lebte dann bei ihnen und sie haben ihn im Glauben unterrichtet und gestärkt, sodass er noch effektiver predigen konnte. Was für ein wunderbarer Dienst eines Ehepaars am Werk Gottes. Und darüber hinaus stellten sie auch ihr Haus immer wieder der christlichen Gemeinde zur Verfügung. Ja, Paulus sagt dann auch, dann grüßt die Gemeinde in ihrem Haus. Ja, die typische Versammlung der frühen Gemeinden, da gab es keine Kirchen, keine Gottesdiensthäuser, so die typische Form von Gottesdienst war die Hausgemeinde. Ja, man versammelte sich in einem Haus von Leuten, die ein bisschen betuchter waren, deren Haus ein bisschen größer waren, ja, und da machte man ein Bibelstudium, ja, man feierte das Abendmahl und man machte Lobpreis. Ja, und Priscilla und Aquila haben ihr Haus einer Gemeinde zur Verfügung gestellt. Nochmal, 26 Personen werden genannt, 9 davon sind Frauen. Wir können uns nicht alle im Einzelnen anschauen. Wir haben ja auch nicht über jede Person so viele Informationen. Vermutlich werden wir sie alle mal im Himmel treffen, ja, beim Hochzeitsmahl des Lammes. Da können wir uns dann genauer mit ihnen unterhalten und sie fragen, was sie denn alles wirklich so gemacht haben. Ja. Was ich aber wichtig finde, wenn wir uns diese Grußliste anschauen, die sagt uns nämlich eine sehr wichtige Sache, nämlich Paulus war kein Einzelkämpfer. Ja, Paulus hatte immer ein großes Team um sich, Frauen und Männer, die für ihn gearbeitet haben, auf verschiedenste Art und Weise. Ja, manche sind zum Beispiel in die Gemeinden, in die er selbst kommen wollte, sind sie zuerst hingegangen und haben für ihn sozusagen den Weg bereitet. Ja, oder sie haben seine Briefe überbracht. Manche sind einfach in den Gemeinden geblieben, wo Paulus vorher war und haben dann für ihn gebetet, ja, für gutes Gelingen, für ein weiteres gutes Gelingen seiner Missionsreise. Und manche haben ihn unterstützt, zum Beispiel auch finanziell. Ja, also Paulus hatte stets ein großes Team von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen um sich. Und wenn du dir die Frage stellst, was machte Paulus denn als Gemeindegründer eigentlich so effektiv, dann schau auf sein Team. Schau auf seine Mitarbeiter. Ja? Okay, nachdem die Grußliste also abgeschlossen ist, kommt Paulus noch einmal zu einem Thema, was er immer wieder in seinen Briefen erwähnt, nämlich das Thema Irrlehren. Ja, schon die frühe Kirche musste mit Irrlehren kämpfen. Mit Menschen, die versucht haben, die Gemeinde zu spalten, indem sie Dinge predigen, die nicht dem Evangelium entsprechen. Ja, andere Dinge predigen als das Evangelium. Das gibt es seit den frühesten Gemeinden durchgehend durch alle Jahrhunderte bis heute. Ja, auch wir sind ständig mit Leuten konfrontiert, die zwar sehr begabt reden können, die auch sehr gerne gehört werden, die aber alles Mögliche predigen, nur nicht das Evangelium. Ja, wie gehen wir jetzt mit denen um? Das lesen wir im Römerbrief ab Vers 17. Paulus schreibt: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Hier gibt uns Paulus in Vers 17 einen guten Tipp, wie wir mit Spaltern in der Gemeinde umgehen. Mit Leuten, die Spaltungen verursachen und ja, Ärgernisse in die Gemeinde hineinbringen? Wie gehen wir mit solchen Leuten um? Paulus sagt nicht, tretet ihnen entgegen mit feurigen Reden, ja, stellt sie zur Rede, predigt sie in Grund und Boden mit Argumenten, schreibt ihnen harte Comments auf ihre Accounts bei Instagram oder Facebook. Ja, nee, das sagt er nicht. Er sagt eigentlich nur zwei Worte, wie wir mit solchen Leuten umgehen sollten. Meidet sie. Ja, ignoriert sie. Beachtet sie einfach nicht. Ja, wenn wir mit solchen Leuten konfrontiert sind, sagt Paulus einfach, ignoriert sie einfach. Und letztendlich ist das die effektivste Waffe, weil, nämlich, was machen solche Leute? Paulus sagt es selber, ja, sie wohlklingende Reden und schöne Worte, damit verführen sie die Herzen der Arglosen. Ja, so kannst du auf YouTube kannst du sehen, wie Leute richtig toll predigen könnten, richtige Entertainer sind, ja, und die Leute bejubeln die und die werden beklatscht, ja. Also ihr Lehrer, was brauchen die? Ja, die brauchen ein Forum. Die brauchen ein Auditorium, da fühlen sie sich wohl, ja, wenn Menschen ihnen zuhören, ja, und sie predigen da in schmeichelnden Worten oder so, ja, oh, ich habe heute wieder, boah, wie viele Hunderte oder Tausende von Leuten habe ich heute wieder in meinem Gottesdienst, ja, auf meiner Konferenz, ja, und die kann ich alle erreichen mit meinen tollen Worten, ja, und ich werde beklatscht und bejubelt, werde gefeiert, danach muss ich noch Autogramme geben, ja, und dann werde ich nochmal eingeladen in die nächste Talkshow und dann nächste Woche bin ich bei Markus Lanz und die Woche darauf bin ich bei dem und dem oder ja, ich mache einen Podcast mit Richard David Precht oder irgendwas, ja. Das, was die Leute brauchen, ist ein Forum. Ja, und die beste Methode eigentlich, wie du solche Leute zum Schweigen bringst, ist, hör denen einfach nicht zu. Weil das ärgert die am meisten. Ja, wenn einfach nicht zugehört wird. Ja, darum, der Tipp von Paulus, meidet sie. Ignoriert sie. Und dann gibt Paulus zwei Tipps, wie wir denn falschen Lehren auf den Grund gehen können. Ja, wie wir die erkennen können als falsche Lehren. Den ersten Tipp, den gibt er uns in Vers 17. Da sagt er, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt. Ja, so, wir haben ein Evangelium, wir sind im Evangelium durch das Wort Gottes unterrichtet worden. So, und das heißt, um falsche Lehren zu erkennen, müssen wir alles am Evangelium messen. Ja, wenn jemand etwas predigt, dann können wir erkennen, ist das wahre Lehre oder falsche Lehre, indem wir das im Evangelium messen. Predigt derjenige das oder diejenige das Evangelium? Und wenn sie etwas anderes predigt, als wir durch das Evangelium gelernt haben, etwas, was nicht im Wort Gottes steht, dann ist das zu meiden. Ein anderer guter Tipp, und das kannst du immer anwenden und du wirst immer wahr von falsch unterscheiden können. Vers 18, denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem Bauch. Ja? Ihrem Bauch, also die dienen sich selber. Ja? Und wahre und falsche Lehrer kannst du immer dadurch unterscheiden, indem du fragst, wem dient der oder die eigentlich? Ja? Dient die wirklich Jesus? Oder dient die sich selber? Ja? Ist sie daran interessiert, viel Geld zu verdienen und ein Leben im Wohlstand zu führen? Ja, also zwei gute Tipps, wie wir falsche Lehrer, falsche Lehrerinnen erkennen können. Also die Welt ist heute voll davon. Ja? Nimm diese zwei Dinge, wende die an und dann gehen wir da einen guten Weg. Ab Vers 19, Paulus sagt, denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden, darum freue ich mich euretwegen. Möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Das sind zwei. Also der Vers ist eigentlich ein wunderschönes Lebensmotto, ja? Weise zum Guten und unvermischt mit dem Bösen. Das ist eigentlich so, da kannst du dir selber zum Motto machen, ja? So wie du sein solltest als Christ oder als Christin. Weise zum Guten, unvermischt mit dem Bösen. Paulus sagt, dass die Gemeinde in Rom, die soll zwar gehorsam sein, aber nicht naiv. Und wir müssen uns einfach auch immer wieder darum bemühen, das Gute neu zu erkennen, uns immer wieder neu zum Guten zu entscheiden, das Gute zu sehen. Und uns von allem fernzuhalten, was dem Evangelium widerspricht. Ja, und da sind eigentlich zwei Dinge, die gehen für eine christliche Gemeinde absolut nicht. Ja, das erste ist so eine satte Selbstgefälligkeit. Ja, dass wir sagen, so, wir sind jetzt schon, wir stehen auf festem Fundament und wir brauchen eigentlich nichts mehr lernen. Ja, wir sind eigentlich schon fertige Christen. Ja, wir müssen immer wieder neu lernen, was ist denn das Gute, und wir müssen immer wieder neu lernen, Gott zu lieben und immer wieder neu lernen, was ist das Evangelium und was bedeutet das für mein eigenes Leben. Wir werden nie fertig damit. Und das andere, was wir unbedingt vermeiden müssen, das sind faule Kompromisse. Ja, zu sagen, okay, viele sagen heute, ja, schon, das steht schon irgendwie in der Bibel, ja, aber naja, komm, so kann man das ja heute nur auch nicht mehr leben. Ja, wir sind ja in einer ganz anderen Zeit. Ja, unsere Kultur ist ganz anders, so, und so kann man das heute auch nicht mehr predigen, so kann man das heute auch nicht mehr verkündigen. Die ganze Sache mit dem Kreuz und Sünde und so, ja. Ja, komm, wir lassen das einfach beiseite. Ja, oder wir sagen, naja, ich habe schon die Möglichkeit, auch ein schönes Leben irgendwie zu leben, im Wohlstand und so. Das, was ich dafür tun muss, entspricht dann zwar nicht ganz dem, was Gott sich vorstellt für mein Leben, aber naja, komm, ja, kann man schon ein oder zwei Augen zudrücken. Ja, nochmal, also zwei Dinge unbedingt müssen wir vermeiden. Eine Selbstgefälligkeit und das Eingehen von faulen Kompromissen. Und wenn wir das tun, wenn wir uns das aufs Herz schreiben, so zu sein, dann sind wir auch gewappnet gegen falsche Lehren und gegen Spaltungen. Vers 20 habe ich jetzt hier nicht mehr aufgeschrieben, ist dann nochmal eine Ermutigung. Paulus sagt dann, der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Dieses Evangelium, was Paulus predigt, die gute Nachricht ist, jeder Mensch, immer dann, wenn ein Mensch sich zu Jesus bekehrt und das Evangelium annimmt für sein Leben, dann ist es ein Sieg für den Satan. Ja? Ein Sieg gegen den Satan. Ja. Ja. Nein. Ein Sieg gegen den. Ja, ist gut so. Ja, ist das ein Sieg gegen den Satan? Immer dann, wenn ein Mensch Jesus für sich annimmt und sich zu Jesus bekehrt, dann wird dadurch ist ein kleiner Sieg über den Satan, der letztendlich am Ende aller Zeiten sowieso schon besiegt ist. Paulus geht dann nochmal zu Grüßen über. Es gibt dann nochmal eine kleine Liste von Menschen. Diesmal sind es dann Leute, die bei ihm sind und die Grüße ausrichten lassen an die Gemeinde in Rom. Und dann kommen wir tatsächlich zu den allerletzten Versen im Römerbrief. Und für wen hat Paulus die wohl reserviert? Die hat er für Gott reserviert. Die letzten Verse seines Briefes, die letzten Worte gelten Gott und an den Lobpreis an ihm. Wir lesen ab Vers 25. Paulus sagt: Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Hier haben wir nochmal dieses Wort, das ist das dritte Mal, dass dieses Wort Glaubensgehorsam vorkommt. Wir hatten das schon zweimal. In welchem Bezug? Dass Paulus sagt, er ist gesandt, den Heiden das Evangelium zu verkünden, damit sie zum Glaubensgehorsam kommen. Ja, nicht in dem Sinne eines Kadavergehorsames, sondern Gehorsam als Antwort auf den Glauben. Ja, ich habe das Evangelium empfangen, ich weiß, ich bin aus Gnade errettet und meine Antwort darauf ist Gehorsam, ja, Gehorsam aus Liebe. Und dann der letzte Vers. Ihm, den allein weisen Gott, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Paulus hat immer wieder betont, das Evangelium, was er verkündigt, das ist nicht auf seinem Mist gewachsen. Das hat er sich nicht selber ausgedacht oder sich im Kopf überlegt. Ja, sondern das Evangelium von Jesus Christus, das er verkündigt, das ist ihm offenbart worden. Das ist eine Offenbarung von Gott. Und darum ist natürlich legitim, dass er mit seinen letzten Worten, nachdem er so lange Zeit das Evangelium verkündigt hat und ausgelegt hat, dass er die letzten Worte dafür nimmt, um Gott dafür zu preisen, für diese Offenbarung. Wenn in Vers 25 steht, dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium, eine bessere Übersetzung ist dem, der die Kraft hat, euch zu festigen. Ja, im Griechischen steht hier das Wort dynameo. Und wir hatten dieses Wort auch schon mal. Ja, da steckt das Wort dynamis drin, die Kraft. Ja, und wo kam das schon einmal vor? Mich ganz am Anfang des Römerbriefes, im Kapitel 1, wo Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft, Dynamis, es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Und hier ganz zum Schluss, da kommt er nochmal auf die Kraft Gottes zu sprechen. Und es ist irgendwie fantastisch, was für ein literarischer... ein literarisches Genie Paulus ist, denn hier schließt sich quasi der Kreis. Ja? Der Brief, der beginnt mit der Kraft Gottes und er endet mit der Kraft Gottes. Und mittendrin haben wir all diese Themen, die der Römerbrief behandelt. Er behandelt den Zorn Gottes, er behandelt die Gnade Gottes, er behandelt den Plan Gottes und er behandelt den Willen Gottes. Aber am Anfang und am Ende stehen wie ein Rahmen, die Kraft Gottes. Ja, Gott hat die Kraft zu erlösen und Gott hat die Kraft, uns im Glauben zu festigen. Das Evangelium ist die Eingangstür ins Christsein, aber es ist gleichzeitig der Weg, um mit Christus zu leben und im Glauben zu wachsen. Was für ein Buch, was für ein Buch. Wir haben das Privileg, das Evangelium gehört zu haben und das Evangelium annehmen zu dürfen, im Evangelium zu leben. Und darum ist es natürlich auch nur legitim, dass wir im Lobpreis regelmäßig Gott für dieses Evangelium danken, dass wir allein durch Gnade, allein durch Glauben und allein durch Christus erlöst sind. Das letzte Wort, was Paulus sagt, ist Amen. Und er meint es auch so. Ende dieses Briefes an die Römer. Was für ein Buch. Das Musikteam kann schon mal nach vorne kommen. Und sich bereit machen. Und ich mag einfach nochmal die letzten Verse aus dem Römerbrief lesen. Und lassen wir uns dadurch in den Lobpreis und in die Anbetung Gottes führen. Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Ihm, dem allein weisen Gott, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.